Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Oh, Folge 38. Endlich kommt eine neue Folge. Ich habe es schon kaum ausgehalten. Möglicherweise ihr auch nicht, weil ihr endlich wieder hören wolltet. Ich habe es kaum ausgehalten, weil ich endlich wieder sprechen wollte. Das war aber in den letzten Wochen ein bisschen kompliziert. Und erfahrene Hörerinnen und Hörer mit geschlossenen Kopfhörern werden auch mitkriegen, der klingt immer noch ein bisschen verschnupft. Und das stimmt. Ich sage euch, Kindergärten und Schulen sind der eigentliche Hort des Übels, was Erkältungskeime angeht. Haltet euch in dieser Jahreszeit so weit wie möglich davon fern. Vielleicht haltet ihr euch auch am besten von Kindern fern. Das war mein Service-Tipp für heute, denn so habe ich mir den ganzen Mist eingefangen. Liebe Leute, ist eine Weile her, dass wir uns gehört haben. Die letzte Folge mit Benjamin Brunner von der FDP habe ich noch ein bisschen im Ohr. Das war ein nettes Gespräch da abends. Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen dazu. Und die letzten drei Folgen waren ja extrem dicht. Erst mit Professor Vorländer, zwei Tage später Dr. Klose, eine halbe Woche später Benjamin Brunner und dann auf drei Wochen ausgespielt. Mittlerweile dürftet ihr aber ran sein mit Hören und heute kommt endlich Nachschub. Die Herbstferien sind vorbei in Sachsen, die Sondierungsgespräche sind um in Sachsen. Koalitionsverhandlungen laufen. Die mögliche Regierungsbildung zwischen CDU, Grünen und SPD rutscht in realistische Nähe. Vorgestern war ich im Sozialministerium. Die hören ja jetzt nicht mit, deswegen kann ich das erzählen. Und da haben Menschen gesagt, sie glauben fest daran, dass wir vor Weihnachten eine Regierung haben. Ich bin total gespannt, weil dann gibt es einen neuen, vielleicht auch den alten neuen Ministerpräsidenten. Und dann muss er endlich in den Podcast kommen. Das werden wir schaffen. Heute freue ich mich sehr, ich habe zwei Gäste, die darf ich euch gleich vorstellen, aber vorher sage ich euch, wo wir sind. Wir zeichnen auf in meinem Büro im Landesjugendverband bei der evangelischen Jugend. Da sitzen wir, die zwei in bequemen Sesseln, ich auf so einem rückenschonenden Hockerding. Das ist nicht so der Knaller, aber die beiden haben es mehr als verdient, bequem zu sitzen. Dinge, die Sie noch nicht über Sabrina Repp und Ronald Becker gewusst haben. Sabrina studiert Politikwissenschaften, kommt eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, mal sehen, ob wir das dann auch hören, und gehört einer Partei an, die sich wahrscheinlich auch an der Regierung beteiligen wird. Sabrina ist in der SPD. Wir sollten sie uns also warm halten. Ronald hat fertig Politikwissenschaften studiert, arbeitet seit 7 Jahren für die Aktion Zivilcourage in Pirna. Wer da was das ist, werden wir gleich miteinander klären. Er wohnt in Dresden und pendelt nach Pirna fast täglich, hat eine Riesenleidenschaft für Musik und war einer der bestfrisiertesten Metalheads damals. Er hatte nämlich nicht so lange Loden zum Moschen, sondern schon immer eine modisch-stylische Kurzhaarfrisur. Total entspannen kann sie, wenn...
Wenn ich einfach nur ein Buch lese.
Und total entspannen kann er, wenn...
Die Musik laut ist.
Richtig ausflippen kann Sabrina, wenn...
Wenn jemand bei der Uni-Abgabe, wenn wir eine Hausarbeit schreiben, ein verlängertes Datum erhält und andere wiederum nicht.
Okay, und richtig sauer wird Ronald, wenn...
Jemand eine E-Mail schreibt und Deadline heute Abend.
Badum, und damit herzlich willkommen in der 38. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Herzlich willkommen, Sabrina Repp und Ronald Becker. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Wie geht's euch? Also getrennt beantworten am besten.
Uns geht's super. Also mir geht's super. Ich bin jetzt gerade von Pirna gekommen und sitze jetzt hier in deinem Büro. Mir geht's gut.
Ja, es ist Freitag um eins, ne? Es ist eigentlich gleich vorbei. Genau. Noch eine Bockwurst und dann was anderes.
Sabrina, wie geht's dir? Genau, ja, Freitag um eins, da wollen wir eigentlich gleich wieder gehen, weil da jeder seins macht.
Ja, ne? Schönen Dank auch. Schön, dass ihr wenigstens noch eine halbe Stunde was mit mir macht und dann, dann lasse ich euch fröhlich ziehen. Aber hier stehen schon Kekse bereit und Wasser, ihr könnt alles nehmen, was ihr braucht. Uns. Kaffee ist auch da. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Mich würde interessieren, wie versteht ihr diesen Begriff?
Ja, also als ich diesen Begriff gelesen habe oder auch den Titel deines Podcasts, fand ich es ziemlich interessant. Okay, sächsische Verhältnisse, hat das Sächsische irgendwas Besonderes? Also vielleicht habe ich da auch noch eine Außenwahrnehmung, da ich aus Mecklenburg-Vorpommern komme. Dann habe ich überlegt, vielleicht kann ich das auf verschiedenen Ebenen betrachten.
Politikwissenschaftlerin kommt sofort durch.
Naja, wenn man eben politisch schaut, wie wir das dann auch meistens machen als Politikwissenschaftlerinnen, dann sieht man schon, okay, wir haben hier eine konservative Gesellschaft. Lange Zeit war die CDU an der Regierung beteiligt. Jetzt haben wir hohen Zuspruch für die AfD. Aber das ist auch in anderen Bundesländern der Fall, wo jetzt auch Landtagswahlen waren, wie in Thüringen oder in Brandenburg. Der Unterschied da ist nur, dass sie eben einen anderen Ministerpräsidenten vorher hatten. Einmal Bodo Ramelow und in Brandenburg ist es eben auch ein SPD-Mann. So. Und das sind klare Unterschiede, weil hier die CDU einfach vorne ran steht. Das wäre so eine politische Analyse. Wirtschaftlich gesehen, wenn wir da noch auf das Ost-West-Thema kommen, dann würde ich sagen, dass vor allem wirtschaftlich gesehen Sachsen bei den neuen Bundesländern ganz vorne dran ist und ganz vorne auf. Und individuell, was ich so wahrnehme von den Menschen, was sie vielleicht auch Besonderes haben, dann ist es so ein Selbstbewusstsein, so eine kulturelle Identität, die sie sehr, sehr hoch halten. Also sie versuchen auch diese sächsische Sprache und ihre Kulturen, das alles zu bewahren und fühlen sich damit verbunden. Und es ist eine Art Identität, die ich dort wahrnehme. Und das würde ich sagen, ist vielleicht das Besondere an Sachsen.
Mhm. Ronald, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, ne? Aber das war die wahrscheinlich bisher umfänglichste Analyse, die jemand auf diese Frage gegeben hat.
Wahnsinn.
Leg mal nach.
Ich mach's ganz platt. Als ich das gelesen habe, Sächsische Verhältnisse heißt dein Podcast, ne, da irgendwie klingt es für mich negativ konnotiert. Das
wirklich?
Ist, schon total das Verhältnisse, ne, man kann es sicherlich positiv sehen, für mich ist es sehr negativ, für mich ploppen Bilder im Kopf auf von irgendwelchen Pegida-Demos oder von Compact-Magazin in Polizeiautos. Sowas ploppt da irgendwie auf und ich wehre mich dagegen. Ich will mich dagegen wehren, zu sagen, das sind unsere negativen sächsischen Verhältnisse. Sonst würde mir die Motivation flöten gehen für die tägliche Arbeit tatsächlich.
Okay. Ihr engagiert euch ja für die Gesellschaft, für diese Verhältnisse, in denen wir leben. Ihr seid beide... Ronald, du bist Projektleiter, Sabrina, du bist Projektmitarbeiterin im Projekt Ich bin wählerisch. So bin ich auf euch aufmerksam geworden. Ihr seid bei Insta, hat's in meinen Feed, hat's euch irgendwie reingespült, bei Facebook. Natürlich kenne ich die Aktion Zivilcourage, darüber wird auch gleich noch zu reden sein. Aber erstmal zum Projekt. Was ist das Projekt Ich bin wählerisch? Oder vielleicht auch, was war das Projekt Ich bin wählerisch? Bin ich ganz sicher.
Ja, also es ist ein Peer-to-Peer-Projekt. Ein Peer-to-Peer-Projekt, was so viel heißt wie, wir versuchen Gleichaltrige zu schulen, wir versuchen junge Menschen zu schulen, Gleichaltrige zu erreichen. Das kommt eher aus dem Bereich der Drogenprävention, da hat man das in den 60er, 70ern angefangen, so zu arbeiten. Und wir fanden diesen Ansatz super spannend, haben damit Erfahrungen gesammelt. 2012 das erste Mal mit so einer Ausstellung, die hieß Anne-Frank-Ausstellung. Da gibt es junge Leute, die durch eine Ausstellung durchführen und wiederum Gleichaltrige erreichen und haben damit richtig coole Erfahrungen in Pirna gemacht und dachten, na Mensch, kann man diesen Ansatz auch noch auf andere Themen übertragen und haben 2013 dann angefangen mit Ich bin wählerisch, so ein Angebot zu Jugendwahlen zu machen. Haben uns einfach die Frage gestellt, die banale Frage, braucht es denn noch ein Wahlprojekt? Es gibt doch diese U18-Wahlen und haben da aber gemerkt, bei den U18-Wahlen, was uns zu kurz kommt, ist einfach, dass Jugendliche mehr machen, als nur die Stimme abgeben. Im schlechtesten Fall läuft es so, du kommst in den Jugendclub rein, sagst, ach, heute ist Wahl, na, dann kreuz ich mal. So, und wir haben gesagt, nee, also irgendwie soll es schon diese Jugendwahlen irgendwie ein Begleitprogramm geben. Haben, wie gesagt, diesen Ansatz, fanden den total spannend, Gleichaltrige oder Jugendliche erreichen Gleichaltrige. Und unsere Zielgruppe sind 13 bis 21-Jährige ungefähr. Okay. Machen das, wie gesagt, jetzt schon einige Jahre, beziehen alle Schulformen mit ein, das ist ganz wichtig, und haben einen großen Fokus auf dem ländlichen Raum. Sagen uns also, in den Großstädten gibt es schon Projekte, gibt es viele Bildungsprojekte und wir wollen eher noch in den ländlichen Raum und wenn wir dort einen coolen Balance zwischen Oberschule, Berufsschule und Gymnasium finden, dann sind wir happy und das haben wir in der letzten Zeit eigentlich ganz gut hinbekommen.
Sabrina, mich würde aber interessieren, also wie macht ihr das? Man kann ja jetzt nicht, man fährt ja nicht mit, oder ja, vielleicht doch. Fährt man mit dem Eiswagen durch den ländlichen Raum, macht die Musik an und wenn die Leute dann kommen und sagen Eis, dann sagt man, ja, haha, du hast die Wahl, nicht nur zwischen Vanille und Schokolade, sondern du könntest auch wählen, so richtig krass. Oder wie macht ihr das?
Nee, tatsächlich läuft es nicht so ganz mit dem Eis, obwohl das eine interessante Form wäre. Vielleicht nehmen wir das einfach mit für die nächsten Jahre.
Fördergelder gut angelegt, würde ich sagen, ja.
In der Eismaschine auf jeden Fall.
Mhm. Genau. Nee, wir schreiben gezielt Schulen an und telefonieren ihnen hinterher, machen auf unser Projekt aufmerksam, sodass die Schülerinnen und Schüler freiwillig entscheiden können, ob sie nun dran teilnehmen oder eben nicht. Das Interessante daran ist nämlich, was sie aus unserer Ausbildung mitbekommen, dass sie einen 90-minütigen Workshop selbst in ihren Klassen halten können und vor ihren eigenen Mitschülerinnen und Mitschülern.
Ja, wie krass. Und das machen die dann auch? Ja. Also ich meine, dass sie das Training mitnehmen, kann ich mir vorstellen. Aber dann sozusagen sich zum Otto zu machen und vor den eigenen Mitschülerinnen und Mitschülern den Workshop-Anleiter zu geben, das funktioniert?
Mhm. Ja, eigentlich funktioniert das relativ gut. Sie bauen ihren Workshop nämlich auch schon während unserer Ausbildung. Also wir sagen jetzt nicht hier, wir haben das jetzt ein Wochenende lang gemacht. Und
sind
jetzt
drei Tage die Ausbildung.
Und kümmert euch alleine darum.
Ah, okay.
Sondern wir bauen auch den Workshop mit euch auf und helfen euch dabei. So, dass es quasi fertig ist, die haben einen Plan, was sie machen können. Und das Coole daran ist, dass ja auch andere Methoden angewandt werden. Nicht so wie in der Schule, dass da irgendwie Frontalunterricht stattfinden soll, sondern unterschiedlichste Methoden, die zur Interaktivität einladen, werden dort aufgenommen und umgesetzt.
Okay. Und damit ich das verstehe, macht ihr dann eine eigene Wahlveranstaltung oder hängt ihr euch an eine dieser Juniorwahlen? Die Juniorwahl gibt es ja, das ist ja das, was sozusagen von Seiten der Schulen des Kultusministeriums kommt. Dann gibt es die U18-Wahl, die eher aus der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit kommt. Beteiligt ihr euch daran oder gibt es was Eigenes?
Wir sehen uns als Ergänzung zu diesen Wahlen. Das heißt, wir führen keine eigenen Wahlen durch, sondern bieten Ich bin wählerisch einfach als Ergänzung an, sagen, hey, bei euch gibt es irgendwie eine Juniorwahl, super, dann ruht euch nicht darauf aus, sondern ladet uns vielleicht noch mit ein oder schickt Schüler von eurer Schule einfach zu unserer Ausbildung. 3 Tage geht die Ausbildung und am Ende gehen sie dort mit einem Beutel, wo drauf steht, ich habe Bock auf Politik, gehen die raus und haben alles Material mit und halten ihre eigenen Workshops.
Ja, krass. Also keine Konkurrenzveranstaltung zu bereits bestehenden Wahlen, sondern eher sowas, so die Kirsche auf der Sahne zu sagen, wir machen Leute fit, sich vor andere Menschen zu stellen. Mhm. Also ich habe gelesen in der Projektbeschreibung Ich bin wählerisch auf der Website, die packe ich auch nochmal in die Shownotes, das könnt ihr euch auch nochmal angucken, liebe Hörerinnen und Hörer. Da habe ich gelesen, es gibt Moderationsworkshops, Weiterbildung. Mhm. Was passiert da? Also lernen dort Jugendliche, wie sie vorne stehen und Veranstaltungen anleiten oder was passiert da genau?
Naja, sie lernen eher, wie man auch frei sprechen kann und keine Angst haben muss, keine Scheu vor irgendwelchen möglichen Reaktionen der Mitschülerinnen und Mitschüler.
Okay.
Und wie man gezielt Diskussionen anleiten kann und wo man dann auch merkt irgendwann, okay, das geht jetzt hier in eine Richtung, die wir eigentlich nicht möchten oder die weg von unserem Diskussionsthema ist und das dann wieder einzugrenzen und da einfach keine Scheu zu haben, auch eigentlich Gleichaltrigen zu sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht mehr in dem Rahmen, den wir uns vorgestellt haben und an dieser Stelle gehen wir einfach weiter, dass da dieser Mut aufkommt. Und so hat uns auch eine Schülerin zurückgemeldet, dass dieser Moderationsworkshop ihr ungemein bei ihrem Bewerbungsgespräch geholfen hat. Einfach dieses Selbstbewusstsein zu haben und bestimmte Techniken der Kommunikation zu lernen.
Ja, das kann ich mir sofort vorstellen. Aber mal, also ich habe den Eindruck, nee, anders. Wie ist das Projekt gelaufen? Seid ihr zufrieden?
Auf jeden Fall. Also krasserweise, wir hatten es, man muss es so sagen, das Projekt lief jetzt 2 Jahre mit einer Förderung von der Aktion Mensch. Das heißt, wir haben 2018 angefangen und durften auch mal ein bisschen Zeit noch mal in Konzeption stecken, einfach durch diese Förderung der Aktion Mensch. Und haben, also meistens läuft es ja so, ne, du kriegst irgendwie, schreibst einen Förderantrag und dann heißt es so schnell wie möglich loslegen und am besten Teilnehmerzahlen liefern und so. Und wir haben mit der Aktion Mensch abgesprochen, nee, wir dürfen erstmal nochmal konzipieren, dürfen nochmal nachsteuern, weil es läuft ja schon seit 2013. Haben dann ein Seminar mit der Professor Dr. Anja Besand von der TU Dresden gemacht. Da hatten wir ganz viele Studis dabei, die einfach Input nochmal gegeben haben, die das Projekt richtig zerpflückt haben, gesagt haben, das ist aber komisch, warum macht ihr das so, warum macht ihr es nicht lieber so, hatten auch ein paar Schülerinnen dabei, die schon bei Wählerisch teilgenommen hatten in dem Seminar, haben uns da also nochmal ganz grundlegend beschäftigt und haben dann angefangen, das Projekt aufzubauen und haben gewisse Veränderungen einfach mal durchprobiert, die für uns jetzt für dieses Projekt, für diese 2 Projektjahre sehr spannend waren, die wir jetzt auch gerade auswerten. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr, das sind so ein paar Highlights für uns, neben 150 Leuten, die wir aus ganz Sachsen, aus ganz unterschiedlichen Schultypen und Schulen erreicht haben, haben wir auch 2 Themen bedient. Das heißt einmal die Europawahl im Mai und dann andererseits die Landtagswahl. Das heißt, es sind so zwei verschiedene Produkte als Workshops rausgekommen. Mhm. Das war richtig cool. Highlight dabei war, wir waren im Dynamo-Stadion in Dresden und haben die Leute im Stadion ausgebildet, haben da einfach...
What? Ja, also war es Elfmeterschießen oder was?
Genau, Elfmeterschießen war es.
Ja, was habt ihr da gemacht?
Nee, wir haben dort einen coolen Draht reingekriegt und haben diese Stadionsverwaltungs GmbH, keine Ahnung, wie die ganz genau heißen, sorry, wenn ihr mithört.
ganz liebe Grüße ins Habichstadion. Genau. Ganz liebe Grüße.
Die fanden das Projekt einfach so cool, dass sie gesagt haben, wir unterstützen euch, ihr bekommt Logen, die VIP-Logen,
nein,
die oben sind. Und das war ein richtig guter Lernort, ein besonderer Lernort.
Sagt er so, gab es da auch Currywurst?
Nee, vegetarisch gab es.
Oh, okay. Okay, auch, kann, ja, auch lecker, alles klar. Na krass. Also Anja Beson war auch schon mal im Podcast, da kann man, wer jetzt geneigte Hörerin, wer die Folge verpasst hat, lohnt sich nochmal reinzuhören, da geht es auch um politische Bildung, ganz ähnlich wie hier. Ich gehe nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, ich freue mich natürlich über eine Förderung von der Aktion Mensch, das finde ich großartig, dass sie dieses Projekt fördern und dass sie euch Zeit geben, es in Ruhe durchzukonzipieren, auszuprobieren und nochmal so einen reflexiven Moment, ja, damit es dann richtig geil auf die Strecke kommt. Aber warum, frage ich mich gerade, braucht es für solche dringend notwendigen Projekte, die ja auch wirksam sind, also die Evaluation, die ihr vermutlich gemacht habt, ne, ich habe gelesen, ihr habt über 2000 Schülerinnen und Schüler erreicht durch diesen Peer-to-Peer-Ansatz, also die anderen arbeiten mit ihren Schulklassen. Warum muss dafür extra eine Förderung von außen irgendwie beantragt werden? Könnte man das nicht auch cooler regeln, so dass man sagt, das ist total wichtig, wir im Freistaat Sachsen brauchen das. In der Analyse von dir, Sabrina, hieß es vorhin, ja, die wirtschaftlichen Verhältnisse in Sachsen sind ja eigentlich ganz cool, ne? Also ist kein Geld für sowas da?
Gute Frage, nee, dafür ist kein Geld da. Also es ist insofern Geld da, dass diese vielen Träger, Stiftungen und Co., die es da gibt, sich ja genau darauf spezialisieren, zu sagen, wir gucken uns coole Projektansätze an und geben dort Geld rein, was im, sag ich mal jetzt, normalen Bildungssystem nicht so vorgesehen ist. Insofern hoffen wir natürlich, dass das auch so in den verantwortlichen Kreisen in Sachsen ankommt, dass solche Projekte was bringen und Frucht bringen, dass da vielleicht auch eine Kofinanzierung irgendwie vielleicht mal möglich ist, aber ich sehe es trotzdem so, dass ja genau Stiftung und Co. für sowas da sind. Und deswegen sind wir gar nicht traurig, dass es da nicht so viel staatliche Unterstützung gibt, weil da auch viel Kritik kommt von außen. Ne? Welche Parteien werden denn da bevorzugt, wenn das jetzt Gelder wären, die irgendwie aus...
Ah, okay.
Genau.
Insofern, und die Stiftung macht euch auch monetär unabhängig?
Die macht uns ein Stück weit unabhängiger, ja.
Aber ist ja auch eine gewisse Unsicherheit, oder? Also ich vermute, es sind dann befristete Verträge, die dahinter stehen.
Total. Also gab da auch sicherlich Situationen, wo man jetzt noch nicht weiß, geht es im nächsten Jahr weiter. In diesem Jahr ist die Aktion Mensch ganz, ganz wahrscheinlich wieder wird uns wieder positiv fördern, die nächsten 2 Jahre insofern. Aber ich kenne auch diese Unsicherheit, die das hat, ne? Wenn man nicht genau weiß, geht es jetzt nächstes Jahr weiter oder nicht. Aber wenn man gute Arbeit macht, habe ich das Gefühl, in dem Bereich, man kommt weiter.
Ja, ich will niemandem unterstellen, dass er keine gute Arbeit macht in dem Bereich. Aber ich nehme halt wahr, sozusagen, dass so bestimmte Förderungen im Freistaat Sachsen total unproblematisch, auch mehrjährig sind. Da laufen die einfach durch. Also Schule ist oder Unterricht ist, also der Staat hat sich dazu verpflichtet, es gibt eine Schulpflicht, also muss er die Lehrerinnen und Lehrer vorhalten. Und das ist plötzlich ganz unproblematisch, fast unproblematisch, eine Verbeamtung durchzusetzen, eine Gehaltsgruppe für Grundschullehrerinnen und Gymnasiallehrer durchzusetzen und so weiter. Das ist möglicherweise auch ein ganz geringer Anteil sozialen halt dabei, aber ich sehe dann sozusagen Player wie ihr oder andere in freie Träger, in der Jugendhilfe und in der Jugendarbeit, wo es dann solche Kletterpartien mit Verträgen gibt und Menschen, die sich für eine wehrhafte Demokratie einsetzen und demokratische Bildung machen, aber eigentlich immer gucken müssen, dass sie irgendwie mit dem Arsch an die Wand kommen, das kriegt für mich so einen Geschmack. Mhm. Aber ist halt gerade so, können wir wahrscheinlich auch nicht ändern, aber ich finde, man muss den Fakt immer wieder feststellen, dass gerade der Bereich sozusagen, wo es um eine Form von Herzensbildung geht, ne, wo Kompetenzen erworben werden, die ich sonst nicht in der Schule kriege, die aber fürs Leben anscheinend existenziell sind, immer so abgehängt werden, das ärgert mich. So, genug gerannt, aber, oder?
Also, sehe ich, bin ich ganz bei dir. wünschen uns da natürlich auch Kontinuität in dem Ganzen. Ich würde sagen, man hört schon aus jetzt noch viel mehr als vor 5 Jahren auch aus Kreisen mit höherer Verantwortung auch dieses Empfinden, dass das jetzt angekommen scheint. Ne? Das ist klar, gab es jetzt das große Ding mit Demokratie leben, das Programm, was jetzt keine Modellprojekte mehr fördert und so weiter. Gucken wir da mal, wie das so weitergeht. Aber es wird da auch Alternativen geben. Ich bin da irgendwie sehr, sehr positiv.
Das freut mich,
dass das klappt.
Was Ronald gerade sagt zum Thema Demokratie leben, das packe ich euch nochmal in die Shownotes. Das ist ein Fördertopf vom Bundesministerium, wo es sozusagen mit einem Federstrich Projekte kassiert worden sind. Dann gab es Protest und die Frage, was soll das? Jetzt ist ein bisschen was zurückgenommen worden.
Ja.
Aber eben nicht alles. Das könnt ihr nochmal in aller Ruhe nachlesen. Mich würde nochmal dieser Peer-Ansatz interessieren. Jetzt komme ich eigentlich auch aus dem Bereich der Jugendarbeit. Ich habe schon eine Idee, wozu das sinnvoll ist. Aber was soll das Ganze? Also man hätte doch auch einfach sagen können, man stellt 2 Mitarbeiter an, die fahren über die Schulen, machen dort statt Unterricht diesen Workshop, der anscheinend geil konzipiert ist, zusammen mit Professorin Besand. Und da hätte man ja nicht nur 2000 Schülerinnen und Schüler erreichen können, sondern wahrscheinlich 4.000 oder 6.000. Ihr hättet einfach 2 Jahre nichts anderes gemacht, als diesen Workshop jeden Tag woanders stattfinden zu lassen. Why not? Also warum dieser Peer-Ansatz?
Naja, genau. Also bei diesem Peer-to-Peer-Ansatz, wie vorhin auch schon gesagt, geht es ja vor allem um diese Gleichrangigkeit und diese Gleichaltrigkeit. Es ist immer was anderes, wenn dann noch Leute wie wir vor den Schülerinnen und Schülern stehen und ihnen das erklären, als wenn die das selbst machen, aus der eigenen Klasse, aus der eigenen Mitte das stammt. Und da sieht man, hey, die haben Bock auf Politik, die interessieren sich dafür, die haben so eine Ausbildung
und mitgemacht. Und weil der Kevin das cool findet, höre ich dem jetzt mal zu.
Ja, genau. Und da ist die Haltung schon ganz anders. Mhm. Also natürlich können es auch Leute sein, die nicht so cool von den Mitschülerinnen und Mitschülerinnen angesehen werden. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn die Lehrerin oder der Lehrer da vorne steht oder ganz fremde Leute wie wir in die Schulen geht. Zum einen haben wir aber auch nicht die zeitlichen und personellen Kapazitäten. Mhm. Also irgendwann möchte ich auch mein Studium beenden.
Ach so. Ah. Oh, ja, okay.
Ja, das ist auf jeden Fall mein vorrangiges Ziel. Genau. Deswegen ist es einfach ein interessanter Ansatz zu sehen, die interessieren sich für Politik, sind genauso alt wie ich. Und hey, da kann man irgendwas machen, da kann man aktiv reingehen und Politik selbst mitgestalten. Und,
Ja, und es ist wesentlich nachhaltiger. Ja, wir kommen wie Helikopter da angeflogen, sind dann da, halten den Workshop.
Bam, Show, genau, und seid wieder weg.
Ja. Super Workshop und dann sind wir wieder weg. Und das für uns ist eigentlich wesentlich nachhaltiger, dass die Leute aus dem Umfeld dann ja auch für Diskussionen auf dem Pausenhof sonst wo dann noch da sind, ne? Und die kommenden Monate vielleicht noch, das hoffen wir zumindest, dass es Diskussionen gab, das kriegen wir auch immer wieder mit. Wir haben da Smartphone-Umfragen gemacht, vor, während und nach der Ausbildung, versuchen da also echt zu evaluieren, was das Zeug hält. Bringt das was? Weil erstens müssen wir es dem Fördergeldgeber nachweisen, dass es was bringt, und zweitens wollen wir ja auch Leute gewinnen, die irgendwie dafür spenden, die sagen, hey, das ist ein cooles Projekt, und da kann man natürlich gut Werbung machen und sagen, hey, bei uns bringt es was, weil wir evaluieren das Ganze. Wir haben von Leuten gehört, dass sie vor der Ausbildung das und das gedacht haben zum Thema Politik und nachher auf einmal scheinen sie viel interessierter. Also da haben wir hier auch so ein paar, dir noch ein paar Statistiken mitgebracht, wenn du darauf Lust hättest.
Krasse Vorbereitung. Hier liegen Excel-tabellenartig aufgearbeitet. Sag mal, wofür stehen die 38% rot? Ich kann es nicht lesen. Was sagen die? Stimmen eher zu. Wem stimmen die denn zu?
Seit ich bin wählerisch teilgenommen habe, diskutiere ich häufiger über gesellschaftliche Themen. Und,
und was ist das? Das sagen 38%.
Genau.
Stimmen eher zu. Was ist das Blaue mit 47?
Voll und ganz zu.
Nein.
Ja, also,
ach komm. Ja. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Also, ehrlich. Ist tatsächlich so, dass Leute sagen, seitdem ich teilgenommen habe, wir versuchen natürlich die Fragen dann nochmal immer wieder anzupassen, wo wir merken, ist vielleicht zu suggestiv oder so, aber das wird uns in Gesprächen gespiegelt und lustig war es dann eben auch, dass das nachher in der Evaluation genau das ist.
Ja, krass. Ja. Also ich habe verstanden, es ist ein mega erfolgreiches Projekt gewesen, es ist gut gelaufen, es wird fortgesetzt, also nicht nur auf die Wahl zu, sondern sozusagen auch darüber hinaus. Und jetzt habt ihr, ich habe gelesen, 150 Peers ausgebildet. Was macht ihr jetzt mit denen? Sind die noch da? Gibt es da noch Kontakt? Trefft ihr euch ab und zu auf einen Ayran oder was?
Genau, das Interessante ist auch, ich habe jetzt einige auf dem Campus getroffen. Ach. Die haben jetzt angefangen, Politikwissenschaft zu studieren.
Tatsächlich. Ja, ist jetzt kein Scheiß.
Oder? Ja, ne, ich glaube euch das sofort, aber es ist so, es klingt schon nach echt geiler Arbeit, die ihr gemacht habt, ja?
Ja, oder sie finden sich bei der Aktion Zivilcourage als FSJler wieder und interessieren sich weiter für das Projekt, weiterhin für das für das Umfeld, für das, was wir machen. Und wir haben auch immer noch solche Treffen, dass wir danach sagen, wir haben Bock, mit euch noch was zu gestalten. Letztes Jahr gab es dann eine Fahrt nach Berlin, wo man sich das dann nochmal angeschaut hat. Des Weiteren treffen die sich auch untereinander. Also
das ist krass, genau.
Die wachsen halt innerhalb der Ausbildung so sehr zusammen, dass die sich denken, ja, wir haben Bock auf so eine Art Klassentreffen. Und wir sehen uns einfach alle nochmal und machen dann was zusammen. Okay.
Also es geht uns auch darum, dass diese Ausbildung eben nicht nur inhaltlich ist, sondern dass wir irgendwie merken, wir kriegen den Draht zu den Leuten. Das ist wichtig. Abends gibt es keinen Inhalt, sondern da wird einfach ein bisschen Party gemacht. Letztens hatten welche in Chemnitz. Also übrigens, die Ausbildung findet an mehreren Orten in Sachsen statt. Also Chemnitz, Leipzig, Dresden. Im nächsten Jahr wollen wir noch Görlitz mit einbeziehen. Pirna war es jetzt im vergangenen Jahr. Da wollen wir Görlitz mit einbeziehen. Und uns ist wichtig, dass dann ein guter Draht entsteht, den wir dann nachher in WhatsApp-Gruppen weiter pflegen, also wo wir sie einfach begleiten, wo wir sagen, wir machen, wir sind für euren Workshop da. Wenn ihr Fragen habt, stellt die uns. Wir kommen im Notfall auch an eure Schule, aber das ist nicht das Ziel. Wenn ihr ganz unsicher seid, wir kommen, das passt schon, aber es ist bis jetzt erst ein oder zweimal vorgekommen, dass wir wirklich fahren wegen Unsicherheiten dann dort vor Ort sind.
Okay.
Aber dieser Draht ist uns mega wichtig. Jetzt haben wir 150, du sprichst einen guten Punkt an. Wir planen im nächsten Jahr so eine Art Alumni-Netzwerk, weil wir haben ja jetzt schon 2013 angefangen. Wir haben jetzt insgesamt circa 400 Leute, die das Projekt durchlaufen haben und wollen ein Alumni-Netzwerk gründen, suchen da gerade auch Fördergeldgeber, die uns dabei unterstützen.
Also falls jemand mit Geld in der Tasche diesen Podcast hört, der Wink geht an dich.
Genau.
Ja, krass, okay.
Alumni-Netzwerk, einfach, dass man sagt, ein großes Treffen von allen, die abgeschlossen haben, soll es im Jahr geben. Vielleicht noch ein paar Gruppentreffen, vielleicht eine Art Newsletter, vielleicht weitere Angebote, dass die einfach gesellschaftlich also engagiert bleiben.
Es geht weiter, es geht weiter. Ja. Wir haben gerade, ich habe es vorhin anmoderiert, das Ganze ist ein Projekt der Aktion Zivilcourage, der AZ in Pirna. Sag doch mal drei Sätze zur AZ. Wer oder was ist das? Ich packe die Website natürlich in die Shownotes, könnt ihr euch anklicken und angucken. Aber was ist die AZ, damit Menschen, die sie nicht kennen, verstehen, wer ist euer Arbeitgeber?
Ja, die AZ ist eine parteiunabhängige Organisation. Also da achten wir ganz stark drauf, auch in unserem Projekt, dass das parteiunabhängig passiert, dass wir alle Parteien da gleich behandeln in den Programmen und so, die wir durchschauen. Die Aktion Zivilcourage macht ganz viele Dinge. Ist jetzt ein bisschen schwierig, das in drei Sätze zu packen.
Was ist dir am wichtigsten?
Mir ist die politische Jugendbildung am wichtigsten. Und da haben wir ganz viele verschiedene Ansätze. Eigentlich dieses Ich bin wählerisch Projekt. Wir gehen aber auch, haben ein paar Mitarbeitende, die direkt an Schulen gehen, Workshops halten zu den Themen Zivilcourage, Rechtsextremismus, Prävention, Mobbing und Co., Klassenklima und so weiter. Also da kann man uns in ganz Sachsen buchen und haben jetzt ein ganz neues Projekt, wo wir 5 Modellschulen in Sachsen auch zur Medienbildung fit machen. Die wollen wir ranziehen. Da ist eine Schule zum Beispiel aus Hoyerswerda dabei, ganz cool, wo das ganze Lehrergremium jetzt voll dabei ist und sagt, ja, wir müssen da alle weiterkommen. Wir haben keine Ahnung von neuen Medien, von sozialen Netzwerken und Co. Wir wollen das aber, wir wollen an die Schüler ran. Und da gibt es jetzt bei uns 2 Kolleginnen, die da an die Schule fahren und regelmäßig Lehrerfortbildung und Co. machen. Und
ja, das mega ist ganz gut. Cool. Ja. Also Aktion Zivilcourage, guckt es euch im Netz an. Ihr habt auch den Wink mit dem Zaunfall mehrmals verstanden. Ne? Die AZ freut sich über Weihnachtsgeschenke in Form von Spenden, damit diese Projekte und andere Projekte, von denen ihr gerade gehört habt, gut weitergehen können. Das ist eine hervorragende Arbeit und die hat, finde ich, jede Form der Unterstützung mehr als verdient. Mich würde als Abschluss zu dem Projekt noch interessieren, wie waren denn eure Erfahrungen? Ihr habt gesagt, wir haben uns vor allen Dingen auf den ländlichen Raum konzentriert. Wie waren denn so eure Erfahrungen mit den unterschiedlichen Bildungsformen oder vielleicht auch zwischen Ost- und Westsachsen? Habt ihr da Unterschiedlichkeiten wahrgenommen? Wie würdet ihr die beschreiben?
Also als ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, ob es da Unterschiede gibt, ist mir eigentlich als allererstes in den Sinn gekommen, dass kaum Unterschiede zu finden sind. Also sie sind alle bereit, etwas über Politik zu lernen und motiviert, dann diesen Workshop auch zu halten. Und es ist nicht so, dass jemand dorthin kommt und sagt, ich habe keinen Bock oder ich interessiere mich gar nicht für Politik und ich weiß jetzt auch nicht, warum ich hier bin, sondern dass alle motiviert sind und an einem Strang ziehen. Oft gibt es dann Unterschiede in der individuellen Anreisezeit vom ländlichen Raum. Ja. Wie Ronald schon erzählt hat, braucht man dann doch eher länger nach Leipzig oder nach Dresden, wenn man aus dem ländlichen Raum anreist. Genau, dann fahren die schon mal 2 Stunden. Das sind so die größten Unterschiede. Aber natürlich, manchmal gibt es Altersunterschiede. wo man dann noch Wörter erklären muss oder expliziter auf ein Thema eingeht, sodass das dann nochmal transparent für alle dargestellt wird. Und da haben wir auch keine Probleme, uns da separat mit denen mal am Mittagstisch noch zusammenzusetzen und zu fragen, wie geht's euch damit, weil wir nehmen ja auch die Altersstruktur dann wahr.
Also gab es schon, ist mir eine Rückmeldung aus der Ausbildung in Dresden noch im Hinterkopf, dass da so waren zwei Mädels aus Zittau da von der Schule, von der Oberschule, die gesagt haben, boah, ihr verwendet so viele Definitionen, so viele Begriffe, die wir noch nie gehört haben, und wir fühlen uns ganz schlecht. Und dann haben wir aber gesagt, hey, das nehmen wir, vielen Dank erstmal fürs Feedback, wir setzen uns mit euch nochmal hin, leichte, verständliche Sprache, wir definieren manche Sachen nochmal, wir erzählen euch, was wir damit meinen, und das haben wir uns als Feedback auf jeden Fall mitgenommen, dass wir nochmal auf leichte Sprache achten müssen einfach. Das ist einfach, wie Sabrina gesagt hat, in manchen, na, wenn ein 14-Jähriger kommt, man kann nicht so viel vielleicht da an Definition voraussetzen, aber wie du auch gesagt hast, die sind politisch interessiert, also wir erreichen schon
die. Die haben prinzipiell Bock drauf.
Genau.
Ja, und das ist ja super
und
gut,
beschäftigen sich irgendwie schon mit der Thematik. Es gibt eigentlich keine oder es gibt wenige Ausnahmen, wo der Lehrer denjenigen hinschickt und der wirklich sagt, hey, was mache ich eigentlich hier? Das gibt's sehr wenig.
Ja. Okay. Also es freut mich natürlich zu hören, dass die Jugendlichen sozusagen, die ihr angesprochen habt oder die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, Bock drauf haben. Wenn ich das Bild ein bisschen größer ziehe, es wird ja auch gerade heftig und viel über den Osten diskutiert, auch immer in so einem Abgleich im 30. Jahr nach der friedlichen Revolution. Wie hat sich der Westen entwickelt? Wie hat sich der Osten entwickelt? Im Osten ist Demokratiebildung nur bedingt ausgeprägt und so weiter. Das waren so Hypothesen, die man lesen konnte jetzt rund um den 3. Oktober oder den 9. November. Was würdet ihr sagen? Ist mangelnde Demokratiebildung in den vergangenen 30 Jahren das Problem? Also haben wir da zu wenig gemacht? Oder ist es eher ein gesamtdeutsches Phänomen, dass es sowas wie eine vielleicht Demokratiemüdigkeit gibt? Mhm. Oder dass die Individualisierung die Leute so hat satt werden lassen? Ist das ein gesamtdeutsches Phänomen oder haben wir da irgendwie einen besonderen Fokus im Osten? Was meint ihr? Beides Politikwissenschaftler.
Also mein erster Gedanke war, wieder auf zwei Ebenen zu schauen. Das eine sind die Erwachsenen, die eben nach der Wendezeit keine Schulbildung mehr erhalten haben, also fertig mit der Schule waren und dann nicht mehr wirklich das System einer Demokratie gelernt haben in der Schule, wie es ja heutzutage der Fall ist. Die zweite Ebene wäre dann eben jetzt der Blick auf unsere Schülerinnen und Schüler in Sachsen vielleicht. Da gibt es ja zum Beispiel Gemeinschaft, Recht und Wirtschaft als Schulfach jetzt auch schon ab der 7. Klasse und nicht mehr ab der 9. als kleine Änderung, was sehr, sehr positiv zu bewerten ist. Wo Nachholbedarf ist, und das würde ich Gesamtdeutschland betrachten, ist an der Demokratiebildung ist es eine, aber aktiv Demokratie zu leben und an Prozessen teilzuhaben. Das ist das andere.
Also sich selbst einzubringen.
Genau, denn oft, man sieht es ja, es gibt in allen Bundesländern unterschiedliche Kommunalverfassungen. Das ermöglicht aber den Menschen auch eine unterschiedliche Beteiligungschance. Also die Hürden sind manchmal viel zu hoch, sich im kommunalen Kontext, und das ist ja, was die Menschen am meisten bewegt vor Ort, was macht meine Stadt, was macht mein Bürgermeister, meine Bürgermeisterin, sich dort einzubringen. Und da sind die Hürden oftmals noch viel, viel zu hoch. Wenn man in Schulen geht, dann können die Schülerinnen und Schüler sich ja in irgendwelchen Schulparlamenten, in der Schulkonferenz engagieren. Aber dort werden ihnen das Handwerkszeug oft nicht erklärt und ihnen nicht beigebracht. Wie mache ich das jetzt eigentlich? Was für Aufgaben habe ich und was für Rechte? Und da sehe ich halt Nachholbedarf. Das ist aber nicht, glaube ich, nicht nur ein ostdeutsches Problem, sondern ein gesamtdeutsches, wo eindeutig Nachholbedarf ist. Denn wie nähert man sich Politik und Demokratie an, indem man es aktiv erlebt und mitgestaltet? Und davon leben wir ja auch hier in Deutschland.
Okay.
Also ich würde sagen, dass genau dieses Thema, was du da ansprichst, das wollen wir im nächsten Jahr auch behandeln. Wir haben gesagt, ich bin wählerisch, okay, nächstes Jahr ist keine Wahl. Ne? Wir haben dann zwar
unter aller Voraussicht,
Voraussicht. Ja, genau, man weiß es noch nicht. Aber 2021 erwartet uns wieder die Bundestagswahl, was machen wir denn nächstes Jahr? Und da haben wir genau das gesagt, wir merken einfach, diese gemeinsamen Werte, die wir haben in Ost und West, da wollen wir uns mehr drauf fokussieren, und das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wo wir einfach sagen, das Grundgesetz ist vielleicht noch nicht so bei so vielen durchgesickert. Ne? Man lernt es im GAW-Unterricht irgendwie, man lernt vielleicht sogar einzelne Artikel auswendig und sowas, aber ist das wirklich mit Leben gefüllt, das Grundgesetz, dass uns das in unserem Zusammenleben, also dieser Spielregelkatalog, dass der einfach super geil ist eigentlich und dass der weltweit einzigartig ist, dass andere Länder von unserem Spielregelkatalog abschreiben und Delegationen von Deutschland nach, was weiß ich, wohin fahren, einfach weil Leute sagen, das wollen wir, was, wie macht ihr das denn, richterliche Unabhängigkeit und Co., ne? Das hat es alles gegeben und wir wollen da mit dem Projekt nächstes Jahr ein bisschen mehr FDGO uns angucken und das mit Schülern mehr an ihre Alltagswelt ranrücken.
Ja, geil. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Schönste, was mir dazu einfällt, ist, dass die Bundeszentrale für politische Bildung hat das Grundgesetz als App. Ja. Mit dem Betriebssystem-Update auf iOS 13 funktioniert das nicht mehr. Ach so, Grundgesetz kann nicht mehr ausgeführt werden. Okay. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, mal sehen, was da als nächstes kommt. Ich würde einen Gedanken gerne noch aufnehmen. Sabrina, du hast das gerade so differenziert beantwortet. Einmal die Elternperspektive, dann die heutige Schülerinnen- und Schülerperspektive. Mich würde interessieren, vielleicht auch als Erfahrung aus eurem Projekt, wie groß schätzt ihr die Prägekraft von Eltern und Erziehungsberechtigten mit Blick auf die politische Sozialisation ein, der Kinder und Jugendlichen in Sachsen? Also am Rande der U18-Wahl, für die der Kinder- und Jugendring Sachsen ja verantwortlich war, mit denen ich ja auch innerlich und äußerlich verbunden bin als Vorsitzender des Kinder- und Jugendrings, da gab es eine Hypothese, dass nämlich Kinder und Jugendliche bei ihrer ersten Wahl, wenn sie dann volljährig sind und wählen dürfen, Erstwählerinnen und Erstwähler, dass sie ohnehin das wählen, was zu Hause gewählt wird. Also wenn das Elternhaus SPD geprägt ist, wird eben die SPD gewählt. Wenn zu Hause eher im AfD-Sprech gesprochen wird, wird wahrscheinlich AfD gewählt und so weiter. Ich habe dazu keine Statistik gefunden, die mich überzeugt hat. Was würdet ihr sagen? Wie sind da so eure Erfahrungen? Also wie stark ist die Prägekraft des Elternhauses der Primärsozialisation mit Blick auf politische Haltungen und Vorstellungen?
Also interessant dabei zu betrachten ist einfach, dass es noch mehr Instanzen gibt. Also zum einen sind es die Eltern, dann sind es die Schulen und dann ist es der Freundeskreis und Gruppen und engagierte Leute wie wir, die in so einem Projekt mitwirken und versuchen, da politische Bildung zu vermitteln. Das sind so drei Instanzen, die man betrachten sollte. Und natürlich haben Eltern einen großen Einfluss, weil die Werte, die man zu Hause vermittelt bekommt, die spiegeln sich auch irgendwo wieder. Und da schaut man dann vielleicht, okay, welche Partei liegt diesen Werten, diesem Verhalten am nächsten? Diesen Einfluss, den Eltern haben, der ist ja nicht zu negieren. Also es ist eine klare politische Sozialisationsinstanz. Aber auch Schulen und Gruppen, Freunde können darauf einen riesigen Einfluss nehmen.
Aber muss Schule nicht politisch neutral sein?
Ja, natürlich. Aber
sie
muss sich trotzdem auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung berufen. Und wenn Parteien aktiv irgendwie gegen die Verfassung spielen, dann ist es, glaube ich,
klar. Muss auch Schule was tun, ja?
Eben.
Okay. So, halt also Neutralität heißt nicht, haltungsarm zu sein, so, um das bei Schule nochmal klar zu ziehen.
Also das ist auch immer wieder bei uns im Projekt, was dann natürlich Lehrer fragen. Ne? Wir machen irgendwie Workshops mit, wo wir alle Parteien vorstellen, dann kommt die Kritik, ja, aber ihr schaut euch doch bestimmt nur die und die an, lasst ihr die AfD raus, macht ihr dies und jenes. Und dann sagen wir aber bewusst, nee, die AfD ist Teil dessen. Also wir schauen uns auch das Wahlprogramm der AfD an und wollen aber natürlich auch unseren Peers Haltung mitgeben. Also wir haben zum Beispiel ein Spiel entwickelt, was wir mit den Spielen Verteidige die Demokratie. Das ist wie so ein Brettspiel, was wir im nächsten Jahr hoffentlich auch mal drucken können. Aber das macht echt Spaß. Du hast eine Spielfigur und ich sag mal, in der Mitte ist der Punkt, wo du die Demokratie verloren hast und dann kommen so Einflüsse, Aktionskarten. Ja, da gibt es irgendwie einen Cyberangriff, da gibt es irgendwie Leute, die sich in Dresden scharen und demonstrieren, was machst du jetzt und sowas. Und da versuchen wir das Ganze mal so ein bisschen ranzukriegen an die Lebenswelt und dann können sie so entscheiden und sollen am Ende die Demokratie verteidigen.
Okay, ja krass.
Genau, und dann gibt es halt so verschiedene Möglichkeiten, wie man kann dann auch irgendwas mit einem Grundgesetz erschlagen, also wenn es nicht verfassungskonform ist.
Ich erschlage dich mit dem Grundgesetz. Genau. Okay, mehrere Möglichkeiten kommen auch jetzt auf euch zu. Wir spielen nämlich Entscheiden oder Leiden. Ich hoffe, ihr seid angemessen nervös. Das hier ist der Entscheidungsbeutel. Wie wollen wir spielen? Wer fragt wen? Das dürft ihr jetzt
sagen. Ich frag dich.
Du fragst mich, alles klar. Sabrina, damit ist klar, wen ich frage. Neue Fragen braucht das Land. Liebe Leute, schickt mir eure Fragen. Die hier könnten einige von euch nämlich schon hören. Sabrina, lieber die Welt retten und niemand wird es erfahren oder mit etwas Unbedeutendem berühmt werden?
Lieber die Welt retten und niemand wird es erfahren.
Wirklich? So uneitel?
Ja, klar. Es, ja, geht, es geht auch um den Sinn, die Welt zu retten und nicht darum, wer es macht.
Oh, Altruismus pur jetzt für Ronald.
Lieber nur flüstern oder nur schreien können?
Nur schreien. Nur schreien.
Der Metalhead, ja, oder?
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Oh Jan.
Oh shit. Die war bestimmt für dich. Die habe ich bestimmt aufgeschrieben und gedacht, die wäre gut.
Da stand drauf gerade, komisch. Lieber während jeder wichtigen Unterhaltung rülpsen oder nach jedem Kuss pupsen müssen.
Oh nein, genau, die finde ich so gut. Die habe ich mit Benjamin Brunner das erste Mal gespielt. Ich würde, oh, es ist furchtbar. Ich glaube, ich würde trotzdem das Pupsen nehmen.
Echt?
Ja, ich finde es mit diesem Rülpsen, also das ist
wichtigen Unterhaltung,
geküsst werden Menschen, die man liebt, ja, und die ertragen das dann mit,
ja, das ist cool.
Wahrscheinlich mit Tränen in den Augen und es wird ganz furchtbar sein, aber anders kann ich mir das überhaupt, also das andere fände ich viel schlimmer. Sabrina, lieber ein schlechtes Seminar mit lauter guten Teilnehmenden oder ein gutes Seminar mit lauter schlechten Teilnehmenden?
Ich würde sagen, schlechtes Seminar mit guten Teilnehmenden, weil oft bringen die guten Teilnehmenden das noch voran.
Das schlechteste Seminar noch voran.
Ja,
kennst du das von der Uni oder aus deinen eigenen
Erfahrungen?
Ja, genau,
ich kenne es aus der Uni.
Ah. Die Frage habe ich mal Professor Vorländer gestellt und er hat gesagt, weiß ich nicht.
Ja, aktuell ist er auch im Forschungssemester. Er hält ja auch keine Seminare. Das hat er vielleicht
nicht
dazu
mehr
gesagt.
Er weiß es nicht mehr.
Lieber alle Handydaten für alle öffentlich machen oder nie wieder dein Handy benutzen?
Nie wieder das Handy benutzen.
Das kam so schnell. Jetzt wüsste ich gerne, was auf deinem Handy ist.
Lieber jede Woche umziehen, Jan, oder nie wieder deinen Wohnort verlassen?
Jede Woche umziehen.
Echt?
Ja.
Boah, dieser Stress und mit
ja,
Family und
ja,
Kind und Kinder.
Aber das, aber da, ich glaube, man, dann würden wir halt als Nomaden, dann würden wir uns ein Zelt kaufen. Ein sehr großes Zelt. Und würden, aber das andere, nee, das, nee. So, ihr kriegt noch jeder eine von mir. Oder ihr könnt sie beide beantworten, das ist auch schön. Sabrina und Ronald, lieber dich tätowieren oder piercen lassen?
Tätowieren.
Ich habe beides vorbereitet. Wir können gleich nach hinten.
Ja, ich wäre auch bei Tätowieren. Dann kann man irgendwie noch was Sinnvolles draus machen. Irgendwie einen Spruch oder ein Zitat.
So beim Piercing ist
halt.
Was würde das, was Ronald, du warst so schnell. Was würdest du dir tätowieren lassen?
Puh, gute Frage. Muss ich noch ein bisschen überlegen.
Okay, kannst du ein bisschen überlegen. Aber ich mache die Maschine gleich schon mal an. Ja. Hast du eine Vorstellung?
Nee, tatsächlich nicht. Aber irgendwas Politisches wird es dann werden.
Ja, okay. Das war Entscheiden oder Leiden mit Sabrina Repp und Ronald Becker. So, Freunde, nahezu Ende der Sendung, aber ich habe noch einen kleinen Brocken zum Schluss aufgehoben. 30 Jahre friedliche Revolution, 3. Oktober, badum, ist durch. 9. November, badum, ist durch. Meine Frage an euch, was macht ein Ossi aus?
Ich habe... Also die ganz ehrlich, auf die Frage...
Gut vorbereitet. Puh, ja, los geht's. Was macht noch sie aus?
Habe ich gar nicht so viel Lust irgendwie.
Ach was?
Weil, ja, also so Klischees jetzt
ich
irgendwie
ranzuziehen. Okay, ich bette es mal eine kleine Sekunde ein. Ja. Vielleicht wird's dann, vielleicht können wir uns gemeinsam nähern. Also ich bin zugezogen. Mhm. Schon eine Weile hier, seit 2002. Der Podcast ist ja ein Teil des Ergebnisses, dass ich so manche Sachen nicht verstehe. Und wenn ich was richtig nicht verstehe, sagen die Leute, du bist halt nicht von hier. Und da denke ich mal, ja, wie lange muss ich hier sein, um sagen zu können, ne, so, 2002 ist jetzt 17 Jahre, ich habe in keinem anderen Bundesland der Bundesrepublik Deutschland länger gelebt als in Sachsen. Und dann sagen halt mir, ja, du bist halt nicht einer von uns. Und dann frage ich mich, okay, was ist das uns und was ist das, ne, so. Und mich würde interessieren, dann muss man das ja mal irgendwie klären können oder zumindest sich dieser Frage annähern. Und ich habe mir vorgenommen, für die restlichen Podcast-Folgen bis Ende des Jahres diese Frage mit Menschen zu diskutieren.
Okay.
Ja, weil ich das total spannend finde. Also was wäre eure Antwort darauf? Was macht ein Ossi aus und was macht ein Wessi aus? Oder fangt bei einem an und mal gucken, was das andere ist so.
Okay, bei mir vielleicht, ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern, ich komme auch nicht aus Sachsen, bin also auch eine Zugezogene, aber zum Glück nur aus dem Osten so. Ne? Also kann ich es noch ein bisschen verstehen, ja.
Eine von uns, da ist es wieder, ja.
Na, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich unbedingt dem Osten noch zugehörig bin. Also ich fühle es einfach nicht. Ich fühle mich, als wäre ich in Deutschland aufgewachsen. Und natürlich belegbar sind ja diese ungleichen Bezahlungen, die es immer noch gibt.
Okay, oder also ein Ostdeutscher macht aus, dass er schlechter bezahlt wird, ist ja ein Shit-Argument.
Nee, genau, das macht es eben nicht aus für mich, sondern es ist gefühlt für mich, dass wir eine Einheit sind und nicht mehr diese Grenzen haben. was natürlich bewiesen werden kann, sind diese Bezahlungen.
Hm. Ja, klar.
Aber das, klar. Das heißt ja trotzdem nicht, dass man sich dann so fühlen muss und auch nicht so fühlen muss als ein Bürger oder eine Bürgerin zweiter Klasse, sondern diese Unterschiede müssen angepasst werden. Daran hat Politik zu knappern und das muss passieren. Aber deswegen sind Generationen, die jetzt kommen, Menschen wie ich, nicht unbedingt noch in diesem Ost-West-Gefälle, dass man das denkt. Und wenn ich halt besser verdienen will, ziehe ich halt woanders hin. Hm. So, also das kann ich ja.
Sagt sich ja der Grieche oder der Spanier im Zweifel auch. Eben. Ja. Naja, also vereintes Europa, ne, um es mal groß zu machen. Es gibt sozusagen Länder, die haben ein großes BIP, Bruttoinlandsprodukt. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich dahin gehe, wenn ich das möchte. Oder ob ich da bleibe, wo ich herkomme zum Beispiel, ne? Oder wo ich wohnen will oder. Also es wäre ja alles möglich. Ja?
Also was vielleicht noch den Ossi, wenn wir ihn jetzt so nennen wollen, wie gesagt, ich sperre mich gerade innerlich dagegen, ja. Ich hab da aber wenn wir den so nennen wollen, dann macht den vielleicht schon aus, dass er, zumindest liest man es im Sachsen-Monitor, im Thüringen-Monitor und Co., ne, diese repräsentativen Umfragen, die von den Regierungen da in Auftrag gegeben werden, dass man sich Bürger zweiter Klasse fühlt. Mhm. Und das ist in Sachsen jeder Zweite, der sagt auf die Frage hin, fühlst du dich als Bürger zweiter Klasse? Ja, fühle ich. Dass man sich irgendwie benachteiligt fühlt, das scheint irgendwie was zu sein, was in den neuen Bundesländern so drin ist, und ich wehre mich da richtig dagegen. Also ich
was ja aber auch eine bescheuerte Definition wäre, zu sagen, was macht ein Ossi aus?
Er fühlt sich
als Bürger zweiter Klasse.
Ja.
Das kann es ja auch nicht sein. Also das ist ja auch eine Identität, die aus der Negation kommt. Ich bin nicht so gut wie ihr, deswegen bin ich Ossi. Ja, was denn? Da musst du, also brauchst du eine positive Geschichte. Oder? Also ich verstehe dich, und ich verstehe auch, dass du dich gegen den Begriff sperrst. Ja. Aber was ist dieses Wir und Dir, dieses Othering, ne? Also, wenn ich einen Vortrag halte irgendwo und am Anfang ist so diese Vorstellungsrunde, ne? Und dann sagen die Leute, wo kommst du denn her? Und dann sage ich, aus Dresden. Und dann sagen die, nee. Sag ich, doch, ich komme aus Dresden. Ich bin da, lebe da, wohne da. Also, bin da nicht geboren. Ja, ha! Wo bist du denn geboren? Ja. Und das ist total wichtig. Ja, aber wofür ist es wichtig zu wissen, dass ich aus Heppenheim an der Bergstraße, da bin ich geboren, da habe ich nicht mal lange gewohnt. Wofür ist das wichtig? Was denkt ihr? Warum brauchst du das?
Du meinst diesen lokalen Bezug, wozu brauchst du das?
Ja.
Also dahinter. Ich glaube, das ist was Ureigenstes dem Menschen, seitdem er sich irgendwie sesshaft gemacht hat.
Vom Baum runter?
Ja, vom Baum runter. Irgendwie sesshaft, ne? Du bist kein Nomadenvolk mehr, sondern du bist irgendwie sesshaft geworden, und dann damit her ist das so ein tiefer Gedanke in uns drin, zu sagen, wo bist du denn? Wo bist du da? Wo hast du denn die Wurzeln geschlagen? Und das würde ich auch Menschen ungern wegnehmen. Deswegen bin ich jetzt auch kein Gegner von Lokalpatriotismus, könnte man es jetzt.
Hallo, Traktor Mitten, Motor Mitten gehört ganz
bin
nach
ich,
vorne.
Bin ich kein jetzt Gegner davon, weil das irgendwie was Ureigens ist vom Menschen, glaube ich. Und man würde ihm was wegnehmen, wenn man sagen, du bist nur noch als der europäische Bürger zu bezeichnen und bitte alles andere nicht mehr, sondern es braucht diese Verwurzelung, und vielleicht steckt das hinter dieser Frage, wo kommst du denn her, steckt diese Wurzel, und die sehe ich jetzt gar nicht als negativ. Sabrina, hast du noch was?
Naja, ich finde es auch immer interessant, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, weil ich ja jetzt hierher gezogen bin, dann bin ich immer so, okay, also ich komme aus der Nähe von Rostock, aber ich wohne aktuell in der Nähe von Dresden.
Okay, ja.
So differenziere ich das dann, weil ich komme nicht von hier. Das weiß ich ja auch. Und das hört man auch. Aber diese Unterschiede mache ich dann. Was mir gerade noch eingefallen ist, zu deinem Gedanken, dieser Lokalpatriotismus, vielleicht in Zeiten, wo alles immer eine Ebene höher gespielt wird, also auf europäischer Ebene weltweit geblickt wird, dass es sowas ist, was man gern für sich bewahren möchte und einem ein bisschen Stabilität gibt. Dieser Ort, wo
Kontrollverlust quasi.
Und es ist ja ein Zuhause. Also ich glaube. Ja,
aber Europa ist so ein mega geiles Zuhause.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich.
Aber es, die, ja, es könnte
die,
Teil
die,
der
die Frage
sein,
ist natürlich, verstehe, wenn wir es noch runterbrechen, mit was man sich eher identifiziert. Identifiziert man sich eher mit dem Ort, wo man aufgewachsen ist, mit dem Landkreis, mit dem Bundesland oder eben mit Gesamtdeutschland? Und da würde, glaube ich, bei vielen die Antwort sein, dass man sich eher identifiziert mit dem Ort, wo man aufgewachsen ist. Dass es die kleinste Instanz ist und nicht mit irgendwie einem Landkreis oder einem Bundesland.
Okay, nachvollziehbar, macht Sinn in Zeiten von wachsender Globalisierung und Unsicherheit, sich dann auf das zu konzentrieren, was sozusagen Halt und Wurzel gibt, ist okay, leuchtet mir ein. Und trotzdem habe ich noch nicht verstanden, was ein Ossi und was ein Wessi ausmacht. Aber wir können uns ja noch ein bisschen weiter auf Spurensuche begeben, das ist ja noch nicht vorbei. Liebe Hörerinnen und Hörer, was denkt denn ihr, was macht ein Ossi aus? Oder was macht ein Wessi aus? Die dummen Sprüche kennen wir alle. Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Wessi ist das andersrum und so. Leute, das habe ich satt, das habe ich lange genug gehört. Aber meine ernsthafte eine Idee ist es, liegt es daran, weil eine ostdeutsche Mutter dich geboren hat? Liegt es daran, dass du noch ein Pionierhalstuch getragen hast? Oder dass sich mit der friedlichen Revolution auf der Gegenseite überhaupt nichts verändert hat für den westdeutschen Bundesbürger und für den ostdeutschen alles? Was ist es denn? Das fände ich spannend. Also wenn ihr Lust habt, da auf ein Gespräch in die Diskussion zu kommen, lasst einen Kommentar auf der Website da, sächsischeverhältnisse.de oder bei Instagram oder bei Facebook. Guckt auf der Website der AZ vorbei und auf ichbinwählerisch.de. Voll, ja. Liebe Leute, das war eine schöne Sendung. Herzlichen Dank, dass ihr geteilt habt, was ihr so macht und mit wie viel Leidenschaft ihr am Start seid. Dankeschön.
Okay, danke,
dass ja, da danke für die Einladung.
Ja, mega gerne. Was passiert heute noch? Freitag nach eins ist durch. Jetzt ist 14:45. Ihr seid schon.
Sport. Passiert heute noch.
Sport. Bisschen Sport. Was wirst du machen? Golf?
Nee, ein bisschen joggen gehen.
Joggen gehen? Treffen wir uns an der Elbe. Ja. Aber du, auch, ne? So wie du aussiehst, Ronald, läufst du bestimmt doppelt so schnell.
Ja, für mich geht's in einer Stunde nach Berlin. Ich war heute noch nach
was
Berlin.
Was Politisches?
Ja, genau.
Wir oder haben, Party?
Nee, keine Party. Also am Sonntag besuche ich noch eine Freundin, aber sonst haben wir dann ein Treffen eben von den Hochschulgruppen.
Alright.
Und deswegen geht's für mich nach Berlin.
Ab nach Berlin. Sehr schön. Mit dem Eurocity, der schönste Zug, den man irgendwie fahren kann.
Ja, ich hatte vor kurzem eine Stunde Verspätung damit. Ja, das, war
das ist ärgerlich.
Dann habe ich meinen Anschlusszug nicht bekommen. Und
es wird immer ärgerlicher.
Und dann mussten mich meine Eltern abholen und mussten dann noch anderthalb Stunden fahren. Ja, okay, das war unglücklich. Die Bahn
kommt. Aber Eltern sind großartig. Sie holen uns immer wieder ab, egal wo wir stecken. Herzlichen Dank, liebe Freunde. Das war die 38. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Diese Folge wird jetzt gleich noch veröffentlicht. Heute ist der 15.11.2019. Die nächste Folge kommt wahrscheinlich schon in 2 Wochen. Wir hören uns. Passt auf euch auf und geht an die Luft. Es ist Herbst. Tschüss.